Ich möchte heute eine Begebenheit lesen aus dem Alten Testament. Es geht um Elia. Elia war ja einer der Propheten, der viel im Land unterwegs war, der rumgereist ist, der viel oder öfters alleine war, der auch oft komische Kleidung anhatte. Also er war nicht einer der Vorzeigbaren und war eher ein kantiger Typ. Und Gott hat dieses Ding genutzt. Und wir lesen mal 1. Könige 17 ab Vers 1. Und es sprach Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, zu Ahab. Also Ahab war der damals regierende König und Israel war in der Zeit geistlich in einer schwierigen Verfassung. Und zwar deshalb, weil es alle möglichen anderen Götter gab, Götzenkult, Baalspriester, und Ahab war da auch einer, der das nicht nur geduldet hat, sondern ein Stück weit sogar gefördert hat. Und zudem geht Elia und spricht zu ihm: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, außer ich sage es denn. Also ich glaube, das ist etwas, das sollten wir im Geist ergreifen. Hinzugehen und zu sagen, ob du 500 Millionen hast oder Chef über 10.000 bist, wenn ich mit Gott hier bin, bin ich der Gewinner in der Geschichte. Und ich bin gekommen, um zu sagen, was gut und richtig ist. Ich mag das. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir auch die ganzen Hollywood-Filme gucken. Das ist so nebenher, die hübschen Schauspielerinnen. Aber ich glaube, was uns wirklich packt, ist, dass es meistens einen Held gibt, der gegen alle Widerstände hindurch sich für das Gute und für das Recht einsetzt und nicht loslässt, bis er sieht und bereit dafür ist, sein letztes Hemd, Bruce Willis, zu geben. Der hat ja immer nur noch Unterhemd und so. Aber das ist doch die Haltung, um die es geht. Nehme ich. Also, er geht dorthin und sagt, hier, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, außer ich sage es denn. So. Und da spricht er ein Gericht Gottes, oder eigentlich spricht er etwas aus und sagt, weißt du, wir sind nicht hier, um auf einer Gefühlsebene oder auf einer Verstandesebene zu schauen, was besser ist, sondern ich bin hier, um zu sagen, Gott ist mit mir, und wenn ich Dinge ankündige, dann wird Gott die bestätigen, weil Gott mich gesandt hat. So. Und genau das passiert dann. Also ich will da nicht rein, aber ich dachte, ich sage das am Anfang nur ganz kurz. Diese Haltung, ich glaube vor allem, dass Gott uns Männer herausruft, in diese Haltung zu kommen, kühn zu sein. Und dann heißt es weiter, da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Also man geht davon aus, wer die Karte sieht, Israel dass dieses Teil hier der Bach Grit ist. Das ist ein kleiner, unbedeutender Fluss. Ich finde, hier ist wirklich was Interessantes drin. Also Gott sendet ihn zu dem König, er spricht es aus und er spricht aus, dass es die nächsten Jahre, also 3,5 Jahre, nicht regnen soll, es sei denn, er sagt es. Und genau das passiert, was am Ende bedeutet, es wird dem Land echt schlecht gehen. Also das ist ja, was er ankündigt. Deshalb war er auch bekannt als Unglücksprophet. Super Titel, so, das ist doch alles, wonach wir streben. Also weißt du, so, der Verständnisvolle, der Einfühlsame, der mich befreit. Ach ja, hier haben wir auch noch den Unglückspropheten und so. So, ich meine, mit dem musst du ja auch klarkommen. Wenn das ganze Dorf dich kennt als den Unglückspropheten. So, also er kündigt das an und es passiert. Und das Volk erlebt kein Regen und kein Tau. Was bedeutet, das Essen wird weniger, weil die nächsten Jahre keine Ernte zur Verfügung steht. Und es gab kein Netto und es gab auch kein... Also für uns wäre das ja... Und die konnten auch nicht Kakis aus Israel importieren, aber die hatten die ja selber dort, aber die waren wahrscheinlich schrumpelig und trocken, weil es keinen Regen gab. Interessant ist, dass es heißt, er bekommt Brot und Fleisch morgens und abends durch Gott übernatürlich versorgt durch Raben. Und hier ist das Ding für mich. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Grit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken. Und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Wenn Gott spricht, hat er bereits für die Versorgung gesorgt. Wenn Gott dich beruft und etwas in dein Herz legt, dann hat er, bevor du überhaupt losgehst, dafür gesorgt, dass es dir gut geht und dass die Dinge gelingen. Aber die Versorgung ist dort. Und ich glaube, dass wir das manchmal verpassen und vergessen, dass Gottes Versorgung dort ist. Und wir warten, dass Gott zuerst zu uns kommt. Aber er sagt, ich habe den Raben geboten, dass sie dich versorgen. Und in dieser Versorgung ist morgens und abends Brot und Fleisch, währenddem es im ganzen Land Hungersnot gibt und sie zu wenig haben. Aber die Versorgung ist dort, wo Gott sagt und nicht da, wo Elia steht. Und wäre Elia geblieben, wo er war, dann wäre er vor Hunger gestorben, obwohl die Vorbereitung und die Versorgung Gottes da war. Also wenn es jemand netter hinbekommt zu sagen, darf es gerne sagen. Aber ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die wir auch in unserem Innersten aufnehmen dürfen. Wenn Gott Gott ist, dann gibt es ein paar Sachen, wenn er sagt, dort ist die Versorgung, dann ist sie dort und nicht hier. Und Gott, bei allem, wo er uns liebt, will er uns gleichzeitig stark bekommen. Weil sein Bild ist nicht, dass er der große Vater ist, der uns immer beschützt. Also er ist es, aber er ist es vor allem dadurch, dass er uns selber stark bekommt. Ist doch wie bei eigenen Kindern. Schau, unsere Kinder werden das erleben, dass sie in der Schule gedisst werden. Das wird kommen. Ich glaube, wir kennen das alle. Weißt du, es ist eine Sache zu erleben, dass deine Mutter und dein Vater hingehen und dieses Ding lösen. Und es gibt Zeiten für das. Aber was es auch gibt, dass Eltern versuchen, dich stark zu bekommen, um zu sagen, ich helfe dir, wie du gut damit umgehst. Und wenn es Leute gibt, die dich dissen und runtermachen und du versuchst, es Frieden zu bringen, und es hilft alles nichts, im Notfall nimm mal jemanden in den Schwitzkasten. Weil ich kann nicht jedes Mal in der Schule stehen und den Pausenhof beobachten, um zu schauen, dass keiner dicht ist. Ich will dich stark bekommen. Ich will dich stark bekommen. Und ich glaube, so gibt es auch Dinge in unserem geistlichen Leben, wo Gott viel bereit ist, uns ganz nahe kommt, uns versorgt, sich ganz stark um uns kümmert. Und dann gibt es Zeiten, wo er einen Schritt weitergeht und sagt, die Versorgung ist da, aber die Versorgung ist da, wo ich sage. Und dort ist alles, was du brauchst. Und du darfst entscheiden, ob du hier bleibst oder ob du gehst. Und manchmal ist es an der Zeit, wenn Gott spricht, dass wir den Schritt gehen, ohne dass wir schon die Sicherheit haben. Das nennt sich irgendwie Glauben. Und ich finde, also Bill Johnson war es, der sagte, Glaube schreibt sich R-I-S-I-K-O. Da ist was ganz Wahres dran. Elia musste diesen Schritt gehen. Dort war er sicher. Also das war das Erste. Deine Versorgung ist im Plan Gottes. Doch sie ist dort, wo er sagt, er wird dir nicht alles vor deine Türe bringen. Wir müssen den Weg gehen, sonst ist die Versorgung dort und du stirbst hier einen Hungertod. Und das Zweite, das finde ich herrlich, du weißt nie, wer dich versorgt. Das ist ein guter Grund, also schon allein deshalb ist es ein guter Grund, jedem, den du begegnest, mit Anstand und Respekt zu begegnen. Weil du weißt nie, wen Gott nutzt, um dich zu versorgen. Wir denken oft in Kategorien von, es sind ja meine Freunde, es sind die Leute, die mir zugewandt sind. Wichtig ist, dass sie dieselbe theologische Ausrichtung haben. Ich glaube, die Raben haben noch nie einen Gottesdienst besucht. Die waren weder im Lobpreisteam noch im Segnungsteam. Das tut mit der Zeit auch weh, wenn die dir den Schnabel auflegen. Die könnten Flügel auflegen und mal gucken, was so alles in der Tasche ist. Aber Gott hat sich vorgenommen, durch Raben Elia zu versorgen. Du weißt nie, wie Gott den Nächsten, dem du gerade gegenüberstehst, nutzen kannst, um in deinem Leben etwas hervorzubringen. Also ehrlich, es gibt so viele Geschichten von Leuten, die wir alle vielleicht mehr oder weniger kennen, von Künstlern, also von Schauspielern, von großen Leuten, also von Leuten, die große Gemeinden haben, von Supermodels. Die waren irgendwo und es hat sie irgendjemand gesehen. Jemand, den sie nicht kannten, der sie nur gesehen hat. Und der hat ihnen zu einem Durchbruch verholfen und hat sie wohin gebracht. Du weißt nie, wen Gott nutzen kann, um dich zu versorgen und um dich durchzubringen und um dich nach vorne zu bringen. So, ich glaube, das reicht. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf, ging nach Sarepta, und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bring mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach: So wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will es mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, gehe hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bring mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Elia war im Willen Gottes. Und er war an dem Ort, zu dem Gott ihn gesandt hatte. Und manchmal geht Gott einfach weiter. Und er ruft dich in etwas Neues. Und er ruft dich, dass er dich auf andere Art und Weise versorgen will. Ich glaube, es ist gut, dass wir das im Hinterkopf haben. Nichts ist sicher im Leben. Nichts ist sicher im Leben. Es wird Änderungen geben. Und nicht alles, wo es scheinbar Dinge zu Ende gehen, sind Dinge, wo der Feind versucht zu rauben. Manchmal ist es auch Gott, der versucht, dich weiterzuführen und dich in Neues zu bringen und dir ein neues Gebiet zu geben und eine neue Art von Versorgung. Und das Zweite, was für Elia, der ja auch ein Mann war, echt schwierig ist: Manchmal braucht man im Leben Hilfe. Also das ist ja, Frau geht ja noch, aber also schon allein nach einem Weg zu fragen. Wir verfahren lieber 10 Euro Sprit, als dass wir manchmal anhalten und fragen. Manche machen das. Also hier ist die Botschaft: Du kannst nicht alles alleine. Ich glaube, wir tun gut dran, wenn wir wissen, dass wir Hilfe von anderen brauchen und sie willkommen heißen. Aber ich will hier nochmal zurückkommen. Das finde ich, also hier finde ich einen Schwerpunkt. Elia kommt dorthin, weil er sich aufgemacht hat, weil Gott sagte, da ist jemand, da ist eine Witwe, die wird dich versorgen. Und dann sieht er diese Witwe. Und es gibt auf diese Geschichte zwei Sichtweisen. Und ich glaube, wir entscheiden, welche wir einnehmen. Da ist diese Witwe, was nichts anderes bedeutet, als dass sie keinen Mann hatte und keinen Versorger. Und in der damaligen Zeit gab es nicht wie bei uns so ein luxuriöses Sozialsystem, was uns in so vielen Bereichen unseres Lebens wirklich auffängt. So. Und danke dem lieben Staat und all den Menschen, also das sind ja Menschen, die dazu beitragen, dass es dir in schwierigen Zeiten gut geht. So, das hatten die damals nichts. Kein Mann hieß, kein Einkommen, keine Versorgung. Wenn du Witwe warst, hat es meistens bedeutet, du warst aus dem Rennen raus. Du warst schon mal verheiratet, dich wollte keiner. Und trotzdem hattest du Kinder. Hier, die hatte einen Sohn. Sie musste sich mit dem wenigen, was sie hatte, irgendwie durchschlagen. Das war eine Frau, die hat um das Leben gekämpft. Darüber hinaus war sie wie alle anderen Menschen auch mitten in dieser Dürre, wo alle viel zu wenig hatten. Wo alle viel zu wenig hatten. Und in den anderen Familien konnte sich die Frau um die Familie kümmern und der Mann sich gleich morgens aufmachen, um zu schauen, wie man denn essensmäßig überleben kann. Die Frau hatte beide Herausforderungen. Und dann sieht er diese Frau und das Erste, was er sagt, hol mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Also weißt du, der ist neu in der Stadt. Der kommt gerade reingelaufen, der kennt niemand, niemand kennt ihn. Und als Erstes stellt er sich hin und sagt, hol mir mal was zu trinken. Und dann ist die Frau schon so nett und freundlich und lässt alles andere hinter sich. Und dann ruft er noch frech hinterher, ach, wenn du schon Wasser holst, könntest du gleich noch was zu essen mitbringen. Das ist doch, was der Typ macht. Ja, ich würde das auch machen. So. Ich war auch mal angewiesen, das war echt witzig. Ich war mal angewiesen, die Svenja musste ins Krankenhaus, wir waren in der Schweiz, wir waren noch nicht verheiratet. Kam direkt von der Piste, ich hatte kein Portemonnaie dabei, wollte mir irgendwie eine Unterkunft suchen. Hab gefragt, ob es da was in der Nähe, also im Krankenhaus konnte man nicht schlafen, Unterkunft. Habe ich dann gefragt, dann sagt eine Krankenschwester, naja, aber wir haben eh so eine offene, ich habe so ein offenes Haus, da sind eh ständig Leute, kommst du einfach mit zu mir? Sag ich, ja gut, komme ich halt mit. So, dann saßen wir da, haben gegessen und alles, es war spät, haben über Leben und Gott gequatscht, vor allem über Gott so, weil ich ja da war und da waren echt ein paar witzige Situationen und dann sagt die nachts, um 23:30 sagt sie, oh, wisst ihr, Markus, magst noch einen Kaffee? Und ich sag, also Kaffee eigentlich um die Zeit jetzt nur mit Eis. Klar geht das. Ich habe der Frau auch als Dankeschön kein Geld gegeben. Ich würde es heute wieder so machen. Genau, wir haben uns sogar nochmal eingeladen. Wir haben gesagt, ach, bei dir ist so toll, wir kommen nochmal vorbei. Oh, super, kommt vorbei. Dann waren wir beide dort. Das war echt super. Hier ist das Ding. Weißt du, wenn wir nur sehen, hier ist eine Frau, die zu wenig hat, dann ist das frech, was Elia tut. Also ich glaube, wir müssen die Dinge echt ein bisschen übertragen, weil in der Bibel ist immer, ja, ist ja die Bibel, da ist ja immer alles okay. Ja klar, war ja auch der Mann Gottes, deshalb darf, also das ist doch normal, dass der hingeht und so Sachen sagt. Nee, ich finde, das ist nicht normal. Ich finde, das ist frech. Ich finde, das ist unverschämt. Und es gibt einen Grund, warum die Leute das tun. Weil er neben der offensichtlichen Not etwas sieht, dass Gott etwas vorbereitet hat. Und wenn Gott sagt, da ist eine Frau, die er vorbereitet hat, dass sie dich als Propheten versorgt, dann weiß Elia, wer einen Propheten aufnimmt, um meines Namens willen, der bekommt auch den Lohn eines Propheten. Und Gott wird sich selber um diese Frau kümmern. Und weil sie bereit war, zuerst dem Mann Gottes zu dienen und diesen Mann Gottes auszuhalten, der noch frech Dinge von ihr fordert, hatte sie ab diesem Moment nie wieder sich Gedanken machen müssen über Mehl und Öl. Sie hatte ihre Lebensgrundlage gesichert in dem Moment, wo sie bereit war, den Mann Gottes zuerst und ihn aufzunehmen und willkommen zu heißen. Das ist, was Elia wusste. Und nur, also die Frau war ja, also eigentlich war sie ja am Leben verzweifelt. Also Elia konnte eh nichts. Also weißt du, im Grunde sagt er ja, also verlieren konnte er eh nichts. Wenn die denkt, was für ein frecher Typ. Die Gedanken wird sie maximal 3 Tage haben. Weil wer mal genau liest, ich muss hier selber, sie sagt ja, und siehe, ich habe ein Scheitholz oder 2 aufgelesen und gehe heim und will es mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Die Frau war am Ende. Die Frau hat mit dem Leben abgeschlossen, auch aufgrund der äußeren Not. Die konnte und wollte nicht mehr. Das macht die Aussage von Elia nicht einfacher. Aber ich bewundere seine Kühnheit zu sagen, also frech ist es eh und egal ist es auch. Aber was er gesehen hat, Gott hat gesprochen. Hier ist jemand vorbereitet und Gott ist mit mir. Das ist, was Elia sieht. Und ich glaube, es gibt genügend Momente in unserem Leben, wo wir genau vor derselben Situation stehen, wo man sagt, wenn ich das Ding angucke, rein menschlich, dann ist alles, was wir jetzt fragen, fordern, herausfordern, zu viel und frech und eine Beleidigung. Aber wenn Gott drin ist, dann ist das, dass ich um Hilfe frage, ein Segen für den anderen. Weil das ist, was passiert ist. Ich lese die Geschichte zu Ende. Na? Und nach diesen Geschichten, also nachdem sie täglich mehr als genug für sich hatte und auch noch abgeben konnte, und nach diesen Geschichten wurde der Sohn dieser Frau, seine Hauswirtin, krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Atem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet wurde. Er sprach zu ihr, Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet wurde. Das ist irgendwie eine. Ich glaube tatsächlich, dass das in unserer Zeit eine sehr schwierige Aussage ist. Dass es einen Zusammenhang zwischen Sünde und dem, was mir widerfährt, gibt. Weil Gott ist ja pure Liebe. Ist er auch. Und ich glaube auch, dass Sünde nicht das Problem ist. Aber ich glaube auch, dass Sünde nicht normal ist und dass wir sie nie als normal ansehen sollten. Weil in dem Moment, wo wir Sünde als normal betrachten, also egal was es ist, Zorn, Geiz, soll ich noch was aufzählen? Was würde dir denn helfen, um Buße zu tun? Egoismus. Wir könnten auch was zu dem Sexuellen sagen, aber das ist ja meistens eh gleich vor Augen. Also es gibt ganz viele verschiedene Formen. In dem Moment, wo wir diese Dinge als normal betrachten, rauben wir jedem die Möglichkeit zur Änderung und zur Umkehr und zur Befreiung. Schau, ich glaube nicht, dass es ein Problem ist für Gott, wenn jemand geizig ist. Also ich glaube, dass es falsch ist. Ich glaube, es gibt gute Gründe, großzügig zu sein. Aber wir würden uns immer dafür einsetzen, dass du das Recht hast, zu leben, wie du möchtest und selber entscheidest. Ja, aber das heißt nicht, dass die Dinge normal sind. Weil ich glaube, oder andersrum, wenn wir sie als normal ansehen, heißt es, es ist okay so. Und wenn es okay ist, dann braucht es keine Erlösung mehr. Und wenn es keine Erlösung mehr braucht, dann bedeutet das, es gibt niemand mehr, der dich dort rausholen kann, für den Fall, dass du irgendwann rauskommen willst. Die Leute hatten ein Verständnis, der Sünde sollt, ist der Tod. Sünde bringt immer Tod und Zerstörung. Das, also, ja, irgendwie so ein Happy Ding wäre mir gerade auch lieber. Also das Happy Ding ist, die Gnade ist stärker. Gott ist größer. Da, wo die Sünde übermäßig war, da wird Gottes Gnade umso kräftiger. Aber die Grundlage bleibt. Sünde setzt Zerstörung frei. Das ist, was bleibt. Und das ist, was diese Frau ausruft. Und dort, wo jemand dieses Ding versteht, da kann ja auch nur Gnade wirksam werden. Und das ist genau, was diese Frau erlebt. Zurück. Könnt ihr mir die Folie 5 anwerfen? Nochmal. Super. Jetzt sind wir 4, 5. Ich hab's. Vielen Dank, es funktioniert wieder. Er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach, Herr mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Übles an, dass du ihren Sohn tötest? Und er legte sich auf das Kind 3-mal und rief den Herr an und sprach, Herr mein Gott, lass das Leben in dieses Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias, und das Leben kehrte in das Kind zurück, und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist, und das Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Ich will hier enden mit der einen Aussage. Elia war sich selber unsicher. Elia war sich selber unsicher. Ist hier Gott drin oder nicht? ist das, ich finde für uns, also ich bin Jesus so dankbar, als Leute, die neutestamentlich unterwegs sind, also nach Jesus. Wir haben eine Offenbarung darüber, dass Gott durch und durch gut ist und dass nichts Böses von ihm kommt und dass er ein Gott des Lebens ist. Elia hat hier gekämpft, aber was wir von ihm lernen können, er war sich nicht sicher und er war dennoch bereit zu kämpfen, einen Schritt zu gehen, verrückte Dinge zu machen. Also weißt du, so, sich dreimal auf ein Kind draufzulegen, das ist ja das Übliche, was man macht. Alle in Trauer und in Trauer weiß irgendwie jeder, was angemessen ist. Du weißt sofort, wenn du die Grenze übertrittst. Und Elia war noch nicht mal sicher, ob Gott will. Aber er sagt, ich wage es dennoch. Ich wage es dennoch. Weil wenn Gott gut ist und weil Gott der Einzige ist, der hier was ändern kann, dann will ich es wenigstens wagen. Ich mache hier Schluss. Ich glaube, wozu Gott uns heute herausrufen will, ist ein neues Ja zu sagen, wenn er spricht, dort, dann will ich den Schritt gehen, weil ich weiß, auch die Versorgung und dass es sich ereignet und dass ich sehe, was er gesprochen hat, liegt in dem Schritt auf das Dort. Das wird nicht anders funktionieren. Und es braucht diese Kühnheit zu sehen, ich habe hier was im Glauben gehört, deshalb gehe ich. Deshalb brauche ich Hilfe, deshalb frage ich um Hilfe und deshalb weiß ich, weil Gott mit mir ist, ich kann Leute um etwas bitten, was frech ist und ich weiß, die Belohnung kann ich selber nicht geben. Ich kann die Zeit nicht ersetzen, ich kann die Versorgung nicht bringen, weil die Versorgung brauche ich selber. Aber ich weiß, dass während die Leute anfangen, in etwas mitzumachen, dass Gott sich um sie selber kümmert. Und ich will einen Schritt des Glaubens wagen. Ich glaube, das ist, wo Gott uns wirklich aufruft, auch als Gemeinde, also persönlich und dadurch schon als Gruppe, in Dinge hineinzuwachsen. Darf ich bitten, dass wir einmal aufstehen? Oh. Also wir werden heute, wie so oft, hier ein Gebetsteam haben. Und wenn du sagst, Gott, du merkst, wie Gott dich ruft und da ist was in deinem Herzen, wo du sagst, dieses geh den Schritt, das willst du irgendwie festmachen, dann komm doch nochmal nach vorne und sprech aus, was du tun willst. Wir wollen dich dazu segnen, aber vor allem wollen wir dir eine Gelegenheit geben, die Dinge, die in deinem Herzen sind, festzumachen und öffentlich zu machen. Weil das kann der erste Schritt in eine Freiheit sein. Das Zweite, was ich wirklich gerne machen möchte, es fängt alles damit an, Gottes Stimme zu hören, fängt damit an, ein Freund Gottes zu sein. Und wenn du sagst, wow, da ist irgendwie ein Gott und der hat Interesse, nicht nur Interesse, sondern er hat Ahnung für mein Leben und der hat Gutes für mein Leben vorbereitet, dann ist der Zugang dazu Beziehung. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich habe keine Beziehung mit Gott, ich kann mit Gott nichts anfangen, ich war nie fromm, ich bin das erste Mal hier oder ich bin nicht religiös oder wie auch immer. Ich darf dir sagen, es geht nicht darum, was wir tun, sondern was er für uns getan hat. Und er ist einen Schritt auf dich zugegangen. Er ist derjenige, der am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat, damit wir gerecht werden können. Nicht, weil wir alles richtig machen, sondern weil wir so viel falsch gemacht haben und Hilfe brauchen und nicht bezahlen können. Also Sünde verdient Strafe. Und das kann man durch gute Taten nicht ausgleichen. Das braucht Befreiung. Und das ist, was Jesus für uns getan hat. So, und Jesus ist derjenige, der uns neues und ewiges Leben anbietet. Und wenn du heute sagst, das ist, was ich brauche, darf ich dich bitten, dass du deine Hand hebst, um ihm eine Chance zu geben. Ich würde ein Gebet sprechen. Also wenn du das willst, ein Leben mit Gott, dann heb doch kurz deine Hand. Nee. Ja, also wenn ihr das noch nicht habt, so. Und dass wir das wollen, also ich würde es heute 10-mal schneller als damals machen, aber genau. Ich würde noch ein Gebet sprechen, ich habe eine Sache auf dem Herzen. Also es gibt ein paar Leute, gibt es jemanden, der im unteren Rücken Schmerzen hat? Ich glaube, ich würde gerne nochmal für dich beten. Ja? Nee, komm, hebt mal eure Hand. Zu viele. Okay. Und gibt es jemanden, der an der oberen, was ist denn links? Also, obere linke, also hinten am Schulterblatt. Okay. Kriegt ihr das hin, euch selber dort eine Hand hinzulegen? Okay. Ja? Legt mal selber eine Hand hin. Denkt mal an Jesus. Genau, wenn er selber nicht mehr hinkommt, wegen Alter oder warum auch immer, dann lass doch jemand eine Hand auflegen. Also, danke Jesus, dass es jetzt gut wird. Und dass du kommst als Freund, Retter und Heiler. Und dass du wohltust. Für alle, die das mit der Schulter haben, wird es besser? Ja? Ist noch nicht ganz gut, aber es löst sich gerade. Okay? Jetzt noch ganz leicht hier oben. Okay. Wie ist denn bei den anderen? Also wie auch immer, wir könnt ja noch ein bisschen weiter beten. Es gibt ja auch Essen, so, das ist ja nicht so. Also ich will da nicht so ein super holy Ding draus machen. Gott wirkt die Dinge, nicht unsere Atmosphäre, so das... Seine Gegenwart ist es, die den Unterschied macht. Ich will noch mal einladen, weil ich glaube, hier ist, also, dass Gott heilt und wiederherstellt, ist einfach, weil er gut ist. Aber wo uns wirklich reinführen will, ist in eine Kühnheit wie Elia zu sagen, wenn Gott ruft, dann ist er mit mir und dann sind die anderen, egal wie viel Geld die haben und egal wie groß die Herausforderung ist, Gott ist mit mir. Ich bin auf der Siegerseite. Und wenn er spricht, dann will ich gehen und ich will aufhören, mich zu fürchten. Nicht, weil ich keine Angst mehr habe, sondern weil ich Gott so sehr vor Augen habe, dass ich ihn mehr liebe, als der Angst zu gehorchen. So, ich glaube, da will Gott wirklich eine Freisetzung schenken und auch eine Kühnheit, den Schritt zu gehen in das Dort, weil dort ist gut und dort sind die Dinge vorbereitet. Und wenn du möchtest und Gebet willst, komm doch kurz nach vorne. Hier sind Leute, die würden gerne mit dir beten. Ich würde das gerne so machen. Sag doch einfach kurz Gott gleich selber, was du sagen willst. Also nicht ganze Lebensgeschichte, sondern vorkommen, gleich Gott sagen, das und das will ich bekennen, da will ich vorangehen. Oh, das soll passieren und die werden nochmal kurz für dich segnen, weil Gott ist es, der dieses Ding in dir durchbringen muss, okay? Wie die Nadja das vorhin sagte, Trost von anderen ist super, aber manchmal braucht man in der Tiefe eine Berührung Gottes und bei dem Thema auch, okay? Komm nach vorne, jetzt gleich, schnell und ungeordnet und wild. So, noch sind die Beter da, irgendwann haben die auch Hunger. Und dann gutes Mittagessen, guten Sonntag, gute Gespräche, Gott mit uns.
Und du bist das.